ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema 90 Jahre Dalai Lama. Was bleibt vom Traum vom freien Tibet? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Das rote Mönchsgewand, die Brille, das verschmitzte Lächeln. Wer hat nicht sofort sein Bild vor Augen, wenn es um den Dalai Lama geht? Seit Jahrzehnten reist er durch die Welt, trifft Politiker und Prominente, hält Vorträge. Im Gepäck die Botschaft von Frieden und universalem Mitgefühl und die Erinnerung an Tibet. Die Bergregion am Himalaya, aus der er stammt, die von China seit 75 Jahren annektiert und kontrolliert wird. Mit seinem Einsatz für ein freies Tibet, seiner Strategie des gewaltfreien Widerstands, wurde der Dalai Lama zur Ikone, manche sagen zur tragischen Figur. Denn heute, kurz vor seinem 90. Geburtstag, scheint die Lage der Tibeter hoffnungsloser, die Übermacht Chinas größer denn je. Und der Dalai Lama sitzt altersschwach im Exil in Indien und denkt über seinen Nachfolger nach. Auch den will Peking bestimmen. Was also bleibt vom Dalai Lama? Was bleibt vom Traum vom freien Tibet? Das fragen wir heute hier im Forum bei SWR Kultur. Wolfgang Grader ist Vorstandsvorsitzender der Tibet-Initiative Deutschland. Herr Grader, Sie setzen sich seit Jahrzehnten für Tibet ein, beobachten, wie China dort mit harter Hand regiert. Wenn jetzt am kommenden Sonntag der Dalai Lama 90 Jahre alt wird, ist Ihnen dann zum Feiern zumute?
Es ist mir auf alle Fälle zum Feiern zumute, denn erstens ist er ein sehr stolzes Alter und er hat ja gesagt, er möchte mindestens 100 Jahre alt werden, nicht, weil er weiß um seine Wichtigkeit seiner Person. Und 90 Jahre sich für Tibet einzusetzen, für die Menschenrechte, für die Kultur, für den Frieden in der Welt, das ist schon ein großer Grund zu feiern.
Sie sind dem Dalai Lama schon öfter persönlich begegnet. Spüren Sie bei ihm irgendeine Art von Verbitterung?
Nein, also er ist für mich ein sehr optimistisch, konstruktiver, denkender Mensch, der das Positive sieht. Und sein Denken ist vielleicht nicht in Jahren gedacht, mitunter auch in Generationen. Aber er weiß, dieser Weg, den er geht, der wird sich letztendlich einmal durchsetzen.
Oliver Schulz ist vielgereister Journalist und Autor mehrerer Bücher über Tibet. Herr Schulz, wie sehen Sie das? Ist der Dalai Lama mit seiner politischen Mission gescheitert? Ist er in gewisser Weise eine tragische Figur?
Ja, ich sehe das genau so, wie Sie es eben anmoderiert haben. Ich empfinde es so, dass der Dalai Lama mit seiner Mission gescheitert ist. Seine Internationalisierungskampagne hat er ja im Grunde jetzt auch mittlerweile schon eingestellt. Er ist die politische Rolle los seit 2011. Und es ist abzusehen, dass lange nach der Annexion Tibets durch China Tibet immer mehr assimiliert wird, auch kulturell. Der Dalai Lama ist eine tragische Person. Die Frage ist natürlich, was er wo wie viel besser hätte machen können. Da würden mir ein paar Quäntchen einfallen, aber es ist schlicht und einfach auch die Gesamtlage, für die es oft keine besseren Antworten gab.
Die Gesamtlage. Und da kommt mein dritter Gast, die Sinologin, Professorin Dr. Christine Schikupfer von der Universität Trier ins Spiel. Frau Schikupfer, das war ja immer das Faszinierende am Dalai Lama, dass da ein Einzelner steht und versucht, der Weltmacht China die Stirn zu bieten. War das von Anfang an vermessen, zum Scheitern verurteilt?
Nein, nicht unbedingt. Für Peking war und ist der Dalai Lama nach wie vor eine Herausforderung, gerade auch aufgrund seiner internationalen Kontakte, seines Renommees, auch nach innen. Es gibt ja durchaus auch in China Intellektuelle, auch Unternehmerinnen, Unternehmer, die fasziniert sind vom Dalai Lama, vom tibetischen Buddhismus. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum Peking sehr umsichtig versucht, mit dieser Herausforderung umzugehen. Und da ist der Dalai Lama sicherlich durchaus ein gewisser Stachel im Fleisch der chinesischen Regierung.
Herr Grader, spätestens seit er 1989 den Friedensnobelpreis bekommen hat, stand der Dalai Lama für das Gute in der Welt. Dem autoritären Regime in Peking trat er wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King entgegen mit moralischer Autorität. Was genau hat ihn diese Autorität verliehen?
Er hatte genau deswegen den Friedensnobelpreis bekommen, weil es ihm gelungen ist, das tibetische Volk auf diesen gewaltfreien Weg zu bringen. Damit hat er sich abgehoben oder Tibet hat sich abgehoben von den anderen Bewegungen, die es weltweit gibt, die mit Bomben und mit Gewalt versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Und das macht ja seine Persönlichkeit jetzt aus. Und weil er immer authentisch aufgetreten ist und klar benannt hat, was er möchte, das hat ihm auch das große Image dann verschafft.
Herr Schulz, wie sehen Sie das im tibetischen Buddhismus? Da gilt der Dalai Lama als ein erleuchtetes Wesen. Wie lässt sich das denn eigentlich erklären, dass er ausgerechnet hier bei uns im eher religionsfeindlichen Westen so ein Popstar werden konnte?
Naja, das ist eine lange Geschichte, die wir in der gesamten Faszination des Westens für den Osten beobachten können. Das gibt es ja seit der Romantik, dass sozusagen gesagt wird, der Westen ist überlebt, wir orientieren uns irgendwo anders hin. Tibet ist seit langem eine Projektionsfläche für alle möglichen romantischen Vorstellungen, später dann für die Vorstellungen insbesondere aus der Protestbewegung der 80er Jahre heraus. Ja, und da wird dann so einiges in Tibet gesehen, was wir vermeintlicherweise im Westen nicht haben. Und das ist natürlich immer eine sehr bequeme Sicht. In Nachbarsgarten sind die Kirschen immer roter sozusagen, die mit der Wahrheit nicht unbedingt so viel zu tun hat.
Was meinen Sie damit? Also in welchen Bereichen wird Tibet Ihrer Meinung nach verklärt?
Also so ähnlich wie Herr Grader das eben gesagt hat, der Dalai Lama hat sich beispielsweise die Ideen von Mahatma Gandhi zu eigen gemacht, aber die tibetische Kultur ist beispielsweise gar nicht so friedfertig, wie wir das im Westen meinen. Es gibt durchaus eine kriegerische Tradition, es gab also durchaus eine Armee, wenn auch eine schwache, als die Chinesen 50, 51 da reingerollt sind. Und so weiter und so fort. Und das gibt es in vielen Bereichen. Der Dalai Lama wird assoziiert mit, zum Beispiel dieser Vorstellung einer glücklichen Gesellschaft. Es gibt aber eine große Diskussion darüber, was für eine Gesellschaft im alten Tibet, in den zentralen Regionen, in Yuzhang, wie man das nennt, geherrscht hat. Und eine Diskussion darüber, in welchem Umfang, um es mal vorsichtig auszudrücken, das eine Feudalgesellschaft war und so weiter. Das ist im Westen wird das nicht wahrgenommen, beziehungsweise nur in sehr radikalen linken Kreisen, um das Kind an dem Punkt beim Namen zu nennen, überhaupt thematisiert.
Frau Schikupfer, ist Tibet nicht nur ein Land, ist Tibet auch ein Mythos?
Ja, ich denke in der Tat, Tibet ist ein Mythos. Und das ist ein wichtiger Punkt, der gerade angesprochen wurde von dem Journalistenkollegen, dass auch junge Tibeterinnen und Tibeter in China, es ist eine Zeit her, dass ich mit ihnen sprechen konnte, 2008, 2009, aber durchaus auch den Wunsch hatten, über Modernisierung zu sprechen, durchaus auch nicht dagegen waren, beispielsweise Handchinesisch zu lernen, weil sie natürlich wahrgenommen haben, dass das ihnen bessere Zukunftschancen bringt. Aber natürlich dann nicht zu Lasten des Tibetischen oder zu Lasten einer kompletten Auflösung der tibetischen Kultur. Aber diese Dichotomie auf der einen Seite, damals im alten Tibet war alles viel besser und jetzt im modern sinisierten Tibet ist alles nur schlechter. Das ist, glaube ich, nicht hilfreich, um auch Tibeterinnen und Tibetern gerecht zu werden.
Herr Grader, wie sehen Sie das?
Also wir haben immer gesagt, jetzt unsere Organisation, Tibet darf nicht verklärt werden, weil das hilft eigentlich niemandem. Es gibt diesen Mythos Tibet, den viele Menschen im Kopf haben. Das ist durch die Buddhismuswelle in den 80er Jahren entstanden, durch gewisse Filme wie Kundun oder Sieben Jahre Tibet. Aber das echte Tibet ist schon gesagt worden, die Tibeter sind genauso Menschen wie alle anderen Menschen auch. Das sind keine Heilige, da gibt es keine schwebenden Mönche, die da irgendwo meditieren, in der Luft schweben, sage ich einmal. Auf den Punkt gebracht, uns geht es vor allem, dass die Menschenrechtssituation, die Selbstbestimmungsrechtssituation sich auf alle Fälle verbessern soll und dass Tibet kulturell erhalten bleibt. Das ist das Eigentliche, was wir jetzt durch unsere Organisation vorhaben und das hilft auch den Tibetern. Aber eine Verklärung hat doch nie geholfen. Und selbst der Dalai Lama hat ja gesagt in den 50er Jahren, Tibet gehört reformiert, aber das hätten wir gerne selbst gemacht.
Wenn wir nochmal zum Dalai Lama zurückkommen, Herr Schulz, Sie haben geschrieben, der Dalai Lama werde seit der Jahrtausendwende immer weniger als Staatsmann wahrgenommen, dafür umso mehr als Entertainer. Warum? Woran liegt das?
Naja, das liegt am Misserfolg seiner politischen Kampagne. Es ist ihm eben nicht gelungen, mit diesen Projektionen sozusagen, wie auch immer man, wo man auch immer die Ursache dafür sehen will, wie auch immer man das Verständnis oder die Haltung der Tibeter oder seine Haltung, die Haltung des Dalai Lamas dazu sehen mag. Aber es wurde sich ja dieser Verklärung, dieses Mythos bedient. Und damit ist ja letztlich, hat sich das totgelaufen, so um die Jahrtausendwende. Und das ist die Phase, in der der Dalai Lama, wie gesagt, 2011 hat er dann seine politischen Geschäfte in der tibetischen Exilregierung niedergelegt. Aber das ist die Phase, in der der Dalai Lama ja auch nicht mehr als Staatsmann in diesem Umfang aufgetreten ist. Und er wurde dann zu so einem Publikumsstar, nicht wahr? Also er ist dann auf großen Festivals aufgetreten und hat Kerzen ausgepustet für Popstars und sowas zum Geburtstag. Das ist dann schon, also ich fand das problematisch und wie gesagt, also das hatte viel mit dem, die Leute wollten sein Lachen sehen, aber sie wollten seine Botschaft nicht mehr sehen, weil er diese Botschaft im Grunde nicht durchsetzen konnte.
Also als Entertainer würde ich ihn nicht sehen. Es gab einmal so eine Zeit, da musste man tatsächlich vorsichtig sein, wer den Dalai Lama überhaupt eingeladen hat. Und seit 20, 25 Jahren konnten nur noch befreundete Organisationen den Dalai Lama einladen und keine Eventagentur hat den Zugriff auf den Dalai Lama gehabt, ihn einzuladen, weil man um die Gefahr wusste, die da dahinter steht. Und dass er 2011 die politische Verantwortung zurückgelegt hat, das war ja letztendlich eine sehr weise Entscheidung.
War aber damals sehr umstritten.
Aber er hat eine 400-jährige Tradition gebrochen, weil er eine Entscheidung getroffen hat, die zukunftsorientiert ist. Denn was ist, wenn es keinen Dalai Lama mehr gibt? Wer vertritt dann politisch sozusagen die Tibeter? Und nachdem er im Exil ein demokratisches System aufgebaut hat, hat er da die Zukunft gesehen, dass die Tibeter den Ministerpräsidenten selbst wählen, das Parlament selbst wählen. Das bedeutet, da wurde ein System errichtet, das auch ohne Dalai Lama funktionieren soll. Mhm.
Frau Schick-Kupfer, die Zeit scheint ja tatsächlich vorbei, in der die Mächtigen der Welt die Nähe des Dalai Lama suchen. Als er im letzten Jahr die Schweiz besuchte, wo immerhin die größte tibetische Exilgemeinde in Europa lebt, da schrieb die Neue Zürcher Zeitung zur Reaktion der Schweizer Politik, Zitat, sie ignorierte die Visite des tibetischen Würdenträgers nach Kräften. Warum kneifen die auf einmal?
Grundsätzlich glaube ich, die globale Gesamtlage schreit natürlich nach Aufmerksamkeit für andere Regionen in Europa durch den Russland-Ukraine-Konflikt, durch jetzt natürlich den Mittleren Osten. Also ich glaube, da ist eine große Aufmerksamkeitskonkurrenz. Sicherlich ist das immer für die Schweiz und auch für andere europäische Länder eine Herausforderung gewesen, die Beziehung mit China auf der einen Seite zu balancieren mit Solidarität für Tibeterinnen und Tibeter. Die USA war da eigentlich lange Zeit aus meiner Beobachtung heraus eine der konsequentesten Länder, die ja auch durch Instrumente, durch Sanktionen im Rahmen ihrer Gesetzgebung dort wirklich auch über eine ideelle Unterstützung hinausgehen konnten lange Zeit. Auch das hat sich jetzt gewandelt. Aber das ist immer die Herausforderung für einzelne Länder gewesen. Und leider im Zweifelsfalle hat man dann oft doch auch den wirtschaftlichen Interessen und auch den politischen Interessen gegenüber der chinesischen Regierung mehr Gewicht gegeben.
Hm. Herr Schulz, ist es auch deshalb stiller um den Dalai Lama geworden, weil die Macht Chinas in der Welt größer geworden ist?
Ehrlich gesagt würde ich es tatsächlich wie Frau Schick-Kupfer eher so sehen, dass es andere Konflikte gibt, die größer geworden sind. Ja, auch das. Auch ist die Macht Chinas in der Welt gewachsen, aber das halte ich gar nicht für so wesentlich. Tibet ist jetzt wirklich genau, wie die Kollegin sagte, in der unglücklichen Situation, dass sich die Menschen mit anderen Konflikten beschäftigen. Man könnte fast sagen, das spielt also sehr gut in das Spiel hinein, das die Chinesen lange praktiziert haben. Sie warten ja im Grunde nur darauf, dass der Dalai Lama das Zeitliche segnet und dass sie einen eigenen Dalai Lama aufstellen können. Das wäre jetzt zum Beispiel tatsächlich in dieser Phase oder der sich abzeichnenden globalen Phase relativ günstig. Die Menschen werden sich nicht so damit beschäftigen. Ein interessanter Aspekt ist übrigens auch, dass viele Menschen im Westen meinen, dass Tibet ein riesiges Thema sei, eigentlich auch zum Beispiel aus asiatischer Sicht. Aber das wird, denke ich, auch weitgehend überschätzt. Es gibt ohnehin größere Themen, wie zum Beispiel Taiwan, wie es Hongkong war, wenn wir nach China gucken, denke ich.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf, was Herr Grater und Herr Schulz auch sagten. Ich glaube auch, also das ist meine Frage mit Blick nach Indien oder auch in die tibetische Diaspora hinein, auch die politischen Eliten, inwieweit da wirklich noch eine Unterstützung ist, auch für das Anliegen des Dalai Lamas, eines mittleren Weges, oder ob es nicht da auch Menschen gibt, die sagen, wir brauchen einen radikaleren Kurs, um Aufmerksamkeit für Tibet zu gewinnen. Ich stelle die Frage in die Runde deshalb, weil meine Beobachtung ist mit Blick auf China, die politische Elite, die politischen Eliten dort. Es gab ja bis 2010, 2011 Leute, die durchaus Gespräche auch unterstützt haben mit einer Vertretung, Delegation, einer Delegation in Vertretung des Dalai Lamas. Diese Unterstützung ist innerhalb der politischen Eliten Chinas weggebrochen. Also eine Unterstützung für einen Weg des Austausches. Ich weiß nicht, inwieweit der Dalai Lama eine solche Unterstützung jetzt in den eigenen politischen Eliten, aber auch beispielsweise in Indien genießt.
Frau Schikupfer, da müssten wir ganz kurz den Begriff des mittleren Weges klären. Was ist damit gemeint?
Mittlerer Weg ist eben ein auf der einen Seite gewaltfreier Weg, aber auch ein Weg, der eben nicht die Unabhängigkeit Tibet sucht, sondern wirklich die Autonomie, die politische umfassende Autonomie Tibets auf friedlichem Wege stärken will. Aber da lasse ich gerne mich auch von den Kollegen korrigieren und belehren.
Es gibt sogar ausgearbeitete Verfassungsteile für so eine Autonomielösung, die im Rahmen der chinesischen Verfassung sogar möglich wären, aber leider hat es die chinesische Regierung nie verfolgt. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Veranstaltung in der Schweiz. Der Dalai Lama war seit 2018 ja nicht mehr aus Altersgründen unterwegs in der Welt. Er musste zu einer Operation in den USA und auf dem Rückweg musste er umsteigen in Zürich. Und da haben die Tibeter gemeint, er könnte doch noch einmal sich vor den Tibetern zeigen. Und innerhalb von Stunden waren 10.000 Tibeter haben gebucht und die Halle war ausverkauft quasi. Und was möchte ich damit sagen? Der Dalai Lama hat ja eine große Bedeutung für viele Menschen im Westen. Aber für die Tibeter und Tibeterinnen hat er erst recht eine Bedeutung und ist eine ganz besondere Führungspersönlichkeit. Das sollte man nie vergessen, was der Dalai Lama eigentlich für das tibetische Volk bedeutet.
Erklären Sie uns das mal ganz kurz. Was bedeutet der Dalai Lama für die Tibeter?
Ich weiß nicht, Herr Schulz, haben Sie das gesagt? Reinkarnation aus dem buddhistischen Glauben her, vom Bodhisattva Avalokiteshvara, Bodhisattva des Mitgefühls. Und für Sie verkörpert, also für die Tibeter verkörpert er dieses Mitgefühl für Tibet, für die Welt insgesamt. Und er ist so authentisch aufgetreten, dass Sie ihm glauben, was er sagt. Und deswegen ist er für die Tibeter ganz, ganz ganz wichtige Person. Also wenn man die Situation in Tibet sich anschaut, es gab ja in den letzten 10, 15 Jahren 160 Selbstverbrennungen. Man kann jetzt dazu stehen, wie man möchte. Aber viele haben gesagt, der Dalai Lama soll wieder zurückkommen. Oder ich habe mich jetzt unlängst mit einer Tibeterin unterhalten, die mit 15 Jahren ging sie mit einem Schild, also Namki heißt sie, mit einem Bild vom Dalai Lama durch ihre Heimatgemeinde. Und nach 10 Minuten wurde sie verhaftet und für 3 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Das heißt, für die Tibeter, auch in Tibet vor allem, bedeutet der Dalai Lama sehr, sehr viel.
Ja, schauen wir mal auf dieses Tibet, Herr Schulz. Sie haben mal geschrieben, mich fasziniert eine gewisse Rauheit des Landes und der Menschen. Nehmen Sie uns doch mal mit. Als jemand, der noch nie in Tibet gewesen ist, wie würden Sie mir diese Region beschreiben?
Puh. Gute Frage. Also was ich damit sagen will, wenn ich da einmal so einen kleinen Dreh nehmen darf, ist natürlich auch, das hat er gerade ja auch schon quasi richtig gestellt, dass wenn Sie nach Tibet fahren, jetzt nicht irgendwie überall eine spirituell durchdrungene, glückliche Gesellschaft erleben werden. Es ist anders. Das Land ist ja riesengroß, müssen wir auch differenzieren. Aber jetzt nehmen wir mal so die zentralen Regionen oder die ja wirklich typischen tibetischen Hochlandregionen. Das ist ja ein raues Land. Und die Menschen sind Bauern oder Nomaden. Wo soll ich da anfangen? Wo soll ich da aufhören? Das ist ein relativ einfaches Leben, wie ich es vor allen Dingen zunächst. Und bei mir sind es ja auch vielfach diese tibetischen Randgebiete in Indien gewesen, die ich bereist habe, wo ich vielfach ein sehr, sehr einfaches Leben erlebt habe. Und ja, die Tibeter, so sehen sie sich ja auch selbst im Vergleich zu benachbarten Kulturen, sehen sich gar nicht, ehrlich gesagt, so als eine Hochkultur. Da gibt es also auch Legenden, die sozusagen, die besagen, ja, dass sie eine relativ einfache Kultur sind, eine relativ geradlinige Kultur im Vergleich mit den benachbarten Kulturen. Wir sind ja in Asien.
Ich könnte vielleicht noch dazu sagen, ich war 7-mal in Tibet, also Zentraltibet, Osttibet und auch die Region um den Kailash war ich 3-mal. Ne? Und ich habe die Tibeter sehr offen erlebt, ne? Wirklich sehr offen erlebt. Aber es hat sich jetzt geändert. Ich darf zwar jetzt nicht mehr nach Tibet fahren, aber ich war vor 2 Wochen noch in Nepal und habe mich da mit Tibetern unterhalten. Das Tibet hat sich sehr stark verändert. Also es ist nur noch aus Autobahnen, Hotels und so weiter. Die Nomaden sieht man nicht mehr. Die Tibeter sind tatsächlich eine zweite Klasse Bevölkerung. Die dürfen nur noch die einfachen Arbeit machen. Das Geld verdienen tatsächlich viele chinesische Investoren. Und ich möchte noch einen anderen Punkt reinbringen, der schon einmal aufgetaucht ist. Was hat Tibet heute noch politisch für eine Bedeutung? Hat sogar eine sehr große Bedeutung, wenn man zum Beispiel die Spannung sieht zwischen Indien und China. Also ich war vor einigen Jahren in Arunachal Pradesh, das ist ganz im Nordosten von Indien, an der Grenze zu China. Und es gibt chinesische Landkarten, die haben diesen indischen Bundesstaat schon eingemeindet. Ist schon in der chinesischen Karte zu finden. Also da gibt es schon noch große Spannungskonflikte zwischen Indien und China. Und das könnte auch einmal aufploppen wieder.
Hm. Frau Schikupfer, ich hätte da noch mal eine prinzipielle Frage, weil Tibet ist ja nach außen hin abgeschottet. Ausländische Journalisten kommen praktisch nicht rein, dafür haufenweise chinesische Touristen. Was wissen wir denn eigentlich über die Lage in Tibet, wie es den Tibetern geht und woher wissen wir das?
Also es gibt unterschiedliche Quellen. Eine wichtige Quelle sind natürlich Tibeterinnen und Tibeter, die von dort her geflüchtet sind. Es gibt ja auch in Indien, in den USA, also vor allen Dingen aber auch in Indien, tibetische NGOs, die dort regelmäßig mit auch Tibeterinnen und Tibetern vor Ort in Kontakt sind. Das ist eine wichtige Quelle.
Aber auch die Flucht aus Tibet wird ja immer schwerer.
Richtig, absolut. Deswegen eine weitere wichtige Quelle sind sicherlich auch Dokumente, lokale Dokumente. Da gibt es auch verschiedenste Wissenschaftler, der Adrian Sens, der James Leipold in Australien, die diese Dokumente sehr systematisch durchschauen, um zu erforschen, was die Regierung oder die lokalen Regierungen dort planen, neue, auch teilweise im Kindergartenalter Schulen, wo eben tibetische Kinder beispielsweise schon sehr früh auch indoktriniert werden, lernen Chinesisch zu sprechen, aber auch vor allen Dingen stolz darauf zu sein, ein Bürger der Volksrepublik China zu sein, auch sozusagen durch Beschaffungspläne, die teilweise lange auch lokal im Internet zu finden sind, wo Prioritäten in der Stabilisierung durch Sicherheitskräfte gelegt werden. Also es gibt schon und natürlich auch Satellitenbilder, auch da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr gute Software. Also ich glaube, wir haben natürlich nie ein umfassendes Bild, aber mein Eindruck ist schon, dass wir doch ein relativ systematisches Bild haben, auch aus unterschiedlichen Quellen, offizielle chinesische Quellen, aber eben dann auch exil-tibetische Quellen, was dort in Tibet vonstatten geht.
Darf ich dem einmal widersprechen? Ich bin der Ansicht, dass die Datenlage zu Tibet tatsächlich sehr problematisch ist. Also Adrian Sens, der ja auch über Xinjiang diese Geschichten gemacht hat, ist ein gutes Beispiel dafür, der natürlich auch chinesische Dokumente sich angeguckt hat. Aber da gibt es also diese Diskussion über Arbeitslager oder Zwangsarbeit, die vor wenigen Jahren aufgekommen ist. Und ich habe mir mal in meinem Buch jetzt auch die Mühe gemacht, dieser Geschichte hinterher zu recherchieren. Und das dreht sich wirklich im Kreis. Also sie kommen zu Adrian Sens, mit dem ich natürlich gesprochen habe, und sie kommen zu den UN und sie versuchen da rauszufinden, was denn die Quellen für deren Einschätzung dieser Arbeitslager-Zwangsarbeitssituation ist. Und die werden sie wieder auf Adrian Sens verweisen, der wiederum nicht dort gewesen ist, aber Quellen sich angeschaut hat. Es gibt ein paar andere Quellen, beispielsweise Robert Barnett, der Kontakte in Tibet hat und in dieser konkreten Angelegenheit zum Beispiel auch dagegen argumentiert, dass es so ist, wie Herr Zenz sagt. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie abgeschottet Tibet bis heute ist, eigentlich in dieser Tradition, die wir schon seit Jahrhunderten kennen. Man bekommt schwer Informationen, finde ich.
Mhm. Herr Grader, auf der Webseite der chinesischen Botschaft in Deutschland steht folgender Satz, Zitat: Mit der friedlichen Befreiung 1951 wurde in Tibet ein Wandel zur modernen Zivilisation eingeleitet. Zitat Ende. Was an diesem Satz stimmt?
Also die friedliche Befreiung stimmt einmal nicht. Das war eine gewaltvolle Eroberung und im Laufe der Besetzung Tibets durch China sind fast 1 Million Menschen ums Leben gekommen, aus verschiedensten Gründen auch. Ne? Also man kann nicht von einer friedlichen Befreiung sprechen, wenn die Tibeter meinen, wir waren ja schon frei. Wir brauchen nicht befreit werden, wir waren ein unabhängiges Land. Und zu einem modernen China, da kann man jetzt dazu stehen, wie man möchte, auch natürlich von den Tibeter auch wirtschaftlich stark sein, wollen ein gutes Leben haben, gerade die jungen Tibeter. Ne? Aber dazu müssen sie auch die ganzen Arbeitsplätze bekommen, die sie eben nicht bekommen, sondern es findet eine sehr starke Sinisierung statt und die wirklich dann gut bestellt sind, das sind dann die Chinesen.
Sinisierung, das bedeutet, der Einfluss Chinas, der Han-Chinesen in Tibet wird immer größer. Im aktuellen Menschenrechtsbericht von Amnesty International ist von Unterdrückung der tibetischen Kultur und Sprache die Rede, von Zwangsinternaten für tibetische Kinder, außerdem davon, dass beim Protest gegen den Bau eines Wasserkraftwerks hunderte Tibeter geschlagen und verhaftet wurden. Frau Schikupfer, welches Ziel verfolgt China in Tibet?
Die chinesische Regierung verfolgt das Ziel, sämtliche kulturellen Wurzeln, damit ist natürlich vor allen Dingen die Sprache gemeint, die ethnische, religiöse Identität zu brechen, um dort eben keinerlei Quelle für autonome Organisation oder natürlich auch für ideellen Widerstandskraft finden zu lassen für Tibeterinnen und Tibeter. Also eine komplette Eingliederung, Assimilation in die Han-chinesisch dominierte Kultur. Ich glaube, da ist Bildung und Erziehung wirklich schon im Vorschulalter dann durch verschiedenste primär chinesisch geprägte Internate dann auch eben in anderen Provinzen außerhalb Chinas wirklich ein Schlüsselbegriff. Das sehen wir übrigens auch mit Blick auf die gesamtchinesische Gesellschaft. Xi Jinping legt dort sehr, sehr viel Wert darauf, das, womit man tagtäglich zu einem großen Teil seiner Zeit dann eben konfrontiert wird, dass das einen Eindruck hinterlässt bei der jungen Generation. Und das ist auch ein, glaube ich, sehr wichtiges und prägendes Instrument, neben natürlich Sicherheitskräften, die eben Proteste sofort niederschlagen oder die auch die Klöster, auch natürlich durch digitale Technologien, sehr systematisch überwachen. Aber es ist, glaube ich, gerade diese Indoktrinierung durch Erziehung in primär han-chinesischer Sprache aus Sicht der chinesischen Regierung ein sehr, sehr wichtiges Instrument.
Aber Herr Schulz, warum ist das so? Warum ist die Regierung in Peking so versessen darauf, wie die Süddeutsche Zeitung das vor kurzem genannt hat, alles Tibetische ungesehen und ungehört zu machen? Warum ist das so?
Naja, das ist zu sehen im Kontext des gesamten Landes Chinas. Also ich denke, hier wird einfach versucht, dafür zu sorgen, dass das Land nicht auseinanderdriftet. Ob das in Tibet ist oder Hongkong ist, war, ja, oder was in Bezug auf Taiwan oder Xinjiang, also die Uiguren-Geschichte, das ist ja auch ein Riesenthema. Und Tibet ist ja eigentlich vielleicht nicht so bedeutsam, weil es weder wirklich in Wahrheit solche großen Bodenschätze hätte, noch eine quasi nennenswerte Bevölkerung in Bezug auf ganz China. Aber es ist natürlich erstens auch, aber es ist zudem eine strategische Geschichte. Und es gibt eben diese starke Wahrnehmung des Westens von Tibet, vom Dalai Lama. Ja, da hängt dann viel Herzblut quasi mit dran. Und das ist der Versuch.
Also Tibet hat schon noch eine große Bedeutung. Nicht? Also es gibt genügend Bodenschätze, es gibt die strategische Situation zu Indien und vor allem Tibet ist auch ein Umweltland. Das heißt, die größten Flüsse Asiens entspringen Tibet. Und wer die Macht über diese Flüsse hat, wo sie entspringen, der hat auch Macht über die Energiequellen und im Prinzip über das Leben von 2 Milliarden Menschen, weil alle sind von diesen Flüssen abhängig.
Das nur ganz kurz zu ergänzen, Herr Grader. Ich glaube, das ist in der Tat ein wichtiger und auch im Westen nicht so beachteter Punkt. Die großen Staudammprojekte oder auch Wasserumleitungsprojekte, genau in Tibet, der Gelbe Fluss beispielsweise, entspringt ja auch in Tibet, also beziehungsweise in Qinghai. Auch eine tibetisch geprägte Region. Und natürlich grundsätzlich territoriale Integrität ist eine der Kerninteressen, an der sich auch Xi Jinping messen lassen muss. Und das gilt wie für Taiwan genauso wie Xinjiang und Tibet und den geopolitischen Aspekt mit Indien. Herr Grater, hatten Sie ja auch angesprochen. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist Teil der Versicherheitlichung des Hinterlandes aus Sicht der chinesischen Regierung.
Aber verzeihen Sie mir die naive Frage. Aus meiner Perspektive wirkt das ein wenig absurd. Ein Milliardenreich hat Angst vor ein paar Millionen Tibetern.
Ich glaube, Sie haben nicht so sehr Angst vor der Bevölkerung, aber die Region Tibet ist eben strategisch ein Stachel, auch durch die internationale Reputation noch des Dalai Lama, der vermutlichen Situation, dass wir nach dem Tod des Dalai Lama zwei Dalai Lama haben werden. Das ist etwas, was, glaube ich, für jedes autoritäre, totalitäre Regime eine Herausforderung ist, diese Paranoia, sozusagen Informationsflüsse, Netzwerke nicht komplett kontrollieren zu können und deswegen immer oftmals auch vielleicht mehr Angst zu haben, als sozusagen die Bedrohung, das möglicherweise von außen betrachtet hergeht. Aber ich denke schon, die Aspekte, die auch Herr Grater und Herr Schulz genannt haben, Tibet ist schon international, aber eben auch nach innen hinein durchaus eine gewichtige Region. Jetzt nicht so sehr wegen der Bevölkerung, sondern wegen der Bedeutung der Region.
Und Xi Jinping möchte die komplette Kontrolle über China haben. Und da sind die Tibeter und die Uiguren etwas suspekt. Sie sprechen eine andere Sprache, haben eine andere Kultur. Und daher treibt er da die Sinisierung am stärksten voran. Er möchte die Tibeter quasi tatsächlich zu Chinesen machen, indem sie die Sprache nicht mehr sprechen können und die Kultur nur noch für Folklore zuständig ist, damit die Touristen sich da freuen können.
Und hat er Erfolg mit dieser Strategie der Umerziehung?
Bis jetzt sehe ich keinen Erfolg. Also ich glaube nicht, dass er langfristig Erfolg hat. Man muss auch schauen, wie stabil überhaupt Xi Jinping jetzt in China ist. Nicht? Aber das ist ja eine andere Geschichte. Ne?
Herr Schulz, der Dalai Lama wird bald 90. Frau Schikupfer hat schon darauf hingewiesen. Er ist sichtbar vom Alter gezeichnet und vermutlich werden sich auch viele Tibeter die Frage stellen, was passiert, wenn er einmal nicht mehr da ist. Stehen wir da vor einem Wendepunkt in der tibetischen Geschichte?
Das ist zu befürchten. Also der Dalai Lama hat ja angekündigt, dass sein Nachfolger, vielleicht auch seine Nachfolgerin, nicht in China, sondern in der freien Welt ist, glaube ich, das korrekte Zitat zu finden, sein werde. Das wird dann also so sein, dass die Exil-Tibeter jemanden auffinden werden,
also freie
der Nachfolger ist.
Freie Welt heißt nicht in Tibet, nicht in China.
Genau. Das ist so zu interpretieren. Also könnte zum Beispiel in Indien sein, könnte aber auch in den USA oder in der Schweiz sein. Und die Chinesen haben ihrerseits angekündigt, dass sie auch einen aufstellen werden. Wir haben das gleiche Spielchen schon mal gehabt beim Panchen Lama. Das ist also auch eine große Autorität in Tibet gewesen. Aber da war es so, dass die Exil-Tibeter dann in China einen Nachfolger gesucht haben. Aber eben auch zwei aufgestellt wurden. Und das wird hier sicherlich, wird als das wahrscheinlichste Szenario gehandelt, dass das jetzt auch passiert. So, und dann haben die Chinesen an ihre Methode. Sie werden dann wahrscheinlich die goldene Urne wieder bemühen aus der Qing-Tradition. Die Tibeter werden es anders machen und dann stehen die beiden gegeneinander. Ich glaube, der Dalai Lama hat das so beschrieben, dass er sagt, dann wird es einen Dalai Lama des Herzens geben und einen anderen. Und dann ist es die Frage, wohin die Reise geht, welche Bedeutung der Dalai Lama der Chinesen hat. Es wird ein weiterer, also ein massiver Baustein in dieser Assimilierungspolitik, in dem Versuch, Tibet zu assimilieren, wie das eben beschrieben wurde, gerade von der Kollegin besonders. Das wird dann entscheidend sein, wird entscheidend dazu beitragen, die Assimilierung vorzutragen.
Der Panchen Lama, der wurde ja von dem Dalai Lama 95 anerkannt, wie er gefunden worden ist, als 6-jähriger Junge. Und dann ist er verschwunden und die Chinesen haben einen anderen Panchen Lama aus dem Hut gezaubert, der jetzt offizieller Panchen Lama ist, aber von den Tibetern nicht anerkannt wird. Also wie ich da in Tibet war, haben die mir alle gesagt, Fake Lama, Fake Lama. Und so wird es dann auch mit einem chinesisch bestimmten Dalai Lama sein. Das ist ja paradox. China ist ein atheistischer Staat, aber wenn es um die Wiedergeburt geht, dann sagen sie, dann bestimmen wir die Wiedergeburt. Das ist ja schon paradox. Und es gibt auch ein Amt für Wiedergeburten, die dann aktiv sein wird. Und da gebe ich Herrn Schulz recht, dass es wird eine Wiedergeburt in einem freien Land sein, wenn es überhaupt Wille ist des tibetischen Volkes, dass es einen 15. Dalai Lama gibt. Es kann durchaus sein, dass dann auch andere Lösungen noch im Raum stehen können.
Frau Schikupfer, der nächste Dalai Lama könnte eine Frau sein, es könnte mehrere Dalai Lamas geben, der nächste Dalai Lama könnte außerhalb Chinas geboren werden oder es könnte gar keinen neuen Dalai Lama geben. Wir haben diese Varianten jetzt alle schon gehört. Was wäre denn für die Zukunft Tibets die beste Variante?
Oder erlaube ich mir ganz offen gesagt kein Urteil, da ich China-Wissenschaftlerin bin und keine Tibetologin. Ich glaube auf jeden Fall, dass zwei Dalai Lamas eine große Herausforderung wären, sowohl für die chinesische Regierung als auch für die tibetische Gemeinschaft. Denn es wird zu einem Loyalitätswettbewerb kommen. Die Exil-Tibeter werden natürlich vor allen Dingen den Dalai Lama, der außerhalb Chinas geboren wird, fördern und Loyalität einfordern. Und die chinesische Regierung wird, glaube ich, großen Druck auf die Klöster, die ja auch in der ersten Protestbewegung oder in der aktuellsten Protestbewegung 2008 eine wichtige Rolle gespielt haben, wird Druck dort ausüben, eben loyal zu sein zu dem von Peking ernannten Dalai Lama. Also das wird zu einer Spaltung und zu einem großen Riss, glaube ich, in tibetischen Gemeinschaften führen. Das ist auf jeden Fall etwas, was so meine bescheidene Ansicht nicht hilfreich ist, auch für die Einheit der Tibeterinnen und Tibeter jetzt innerhalb Chinas und auch außerhalb Chinas.
Es wird eine große Herausforderung sein, wenn es tatsächlich einen chinesischen, einen tibetischen Dalai Lama gibt. Damit müssen wir alle umgehen, das tibetische Volk muss damit umgehen. Es zeigt aber auch die politische Situation. Also es gibt, das macht ja die chinesische Regierung ja nicht nur allein mit Tibet, sondern es mit den katholischen Bischöfen und so weiter. Niemand darf außerhalb eine Führungspersönlichkeit bestimmen, außerhalb der kommunistischen Partei.
Ich stimme Frau Schikopfer weitgehend zu. Also was man genau also unterschätzt, ist der Einfluss, den Peking ja in Tibet selbst oder in den tibetischen Regionen Chinas auf die Klöster, auf die Gemeinschaften nimmt, auf den Buddhismus als solchen. Der Panchen Lama, dessen Beispiel wir eben schon hatten, ist ja auch der Chef sozusagen der tibetischen buddhistischen Association. Das wird sich vertiefen und es wird auch zu einem stärkeren Auseinanderdriften zwischen den Tibetern in China und den Exil-Tibetern führen. Also die Exil-Tibeter werden dann sicherlich von der exil-tibetischen Regierung aufgestellten Dalai Lama logischerweise verehren. Und in Tibet wird das schwieriger werden. Und es wird schwieriger werden. Es wird auch schwieriger werden, als das der Fall war im Falle des Panchen Lama. Mhm.
Frau Schikupfer, in der ersten Amtszeit von Donald Trump 2020, da hat der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, wonach chinesischen Funktionären Strafen drohen, wenn sie sich in die Wahl des nächsten Dalai Lama einmischen. Ist Trump, so merkwürdig das klingen mag, die letzte Hoffnung der Tibeter?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. In der Tat, genau, die USA hat als eine der wenigen Länder überhaupt auch solche Instrumente. Donald Trump ist, das erleben wir alle, in seiner zweiten Amtszeit sehr viel anders fokussiert, auch sehr, sehr viel näher bei amerikanischen Interessen. Ich glaube, es wird entscheidend darauf ankommen, ob die Leute um ihn herum, sowohl ideologisch, aber auch die Finanziers, die mächtigen Männer, die ihn auch finanziell unterstützen, das irgendwie auf die Agenda heben wollen. Das scheint mir im Moment schwierig zu sein. Auch das Engagement jetzt beispielsweise der USA im Mittleren oder Nahen Osten ist ja durchaus auch komplex, beziehungsweise gibt es unterschiedliche Meinungen in seinem Unterstützerkreis. Also es ist aus meiner Sicht im Moment schwer vorstellbar, dass von ihm so ein Impuls nochmal unterstützt wird. Aber der amerikanische Kongress möglicherweise, das wäre zu hoffen, auch in anderen Fragen, hatte auch nochmal eine andere Position.
Und dass Tibet im amerikanischen Kongress eine große Bedeutung hat, zeigt ja auch, dass bis jetzt Republikaner und Demokraten immer gemeinsam eine Tibet-Resolution verfasst haben. Auch in der Zeit von Biden wie in der Zeit von Trump. Das macht Mut und Hoffnung. Und da hoffe ich auch, dass das Europäische Parlament oder dass auch die nationalen Parlamente in Europa auch in diese Richtung gehen. Es gibt zum Beispiel vom niederländischen Parlament einen Beschluss, dass sich China nicht einmischen soll in die Nachfolge des Dalai Lama. So einen Beschluss erwarte ich oder wünsche ich mir auch vom deutschen Parlament oder vom französischen Parlament. Da waren wir eigentlich schon einmal viel weiter, was Tibet-Resolutionen anbelangt.
Herr Schulz, wenn Trump sich einmischen sollte, dann mit Sicherheit nicht, weil ihm der Schutz der Minderheitenrechte am Herzen liegt. Aber wie sehen Sie das? Ist das denn tatsächlich möglich, dass aus dem Streit um die Nachfolge des Dalai Lama ein internationaler Konflikt entsteht? Dass es auf internationaler Bühne ausgetragen wird?
Also ich muss gestehen, indem wir darüber reden, wächst bei mir die Hoffnung. Aber wie wir schon mehrfach beobachtet haben, sind die globalen Umstände nicht wirklich besser. Vielleicht haben wir ja Glück. Herr Trump ist ja für Überraschungen gut. Und wenn es jemand auf die Bühne heben kann, dann besonders die USA.
Frau Schiekupfer, und wie sollten dann wir Europäer, wir Deutsche uns in diesem Fall verhalten?
Ja, ich glaube grundsätzlich, das gilt für viele Fragen, aber auch natürlich mit Blick auf China, möglichst einheitlich, eine einheitliche europäische Position, das wünscht man sich immer. Wir hatten ja, ich glaube, es war im Mai diesen Jahres die letzte Resolution von Seiten des Europäischen Parlaments, wo es primär um eine Verurteilung der Einschränkung der religiösen Rechte, also Menschenrechtsverletzungen im Bereich von Religion ging. Das ist sicherlich wichtig. Das Europäische Parlament hat ja auch mit Blick auf Xinjiang Sanktionen verhängt gegenüber chinesischen Politikern. Muss man nicht Politikerin sagen, weil es wirklich in der Regel nur Politiker sind. Das wäre eine Möglichkeit, das auch zu tun gegenüber lokalen chinesischen Funktionären, die dort also auch an Repression und an forcierter Assimilation beteiligt sind. Ich glaube, es ist ideelle Unterstützung ist immer wichtig, aber natürlich muss man auch in der Lage sein, Instrumente zu haben, um das durchzusetzen. Grundsätzlich bin ich da leider aber etwas pessimistisch mit Blick auf die konkurrierenden globalen Konflikte, die wir leider einfach im Moment haben. Das raubt natürlich oder das braucht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Energie von Politikerinnen und Politikern. Deswegen bin ich da leider nicht so optimistisch wie meine beiden Kollegen.
Herr Grader, welche Unterstützung aus Deutschland würden sich die Tibeter und würden Sie sich gerade für Tibet wünschen?
Die Tibeter würden sich wünschen, dass zum Beispiel die Vertreter der Exilregierung auch offiziell empfangen werden von dem Bundeskanzler, von Ministern. Das ist bis jetzt so nicht passiert. Es gibt andere Länder, wo das geschehen ist, wie zum Beispiel in Frankreich. Das würde den Tibetern zeigen, dass hier auf gleicher Augenhöhe sie behandelt werden.
Hm. Hm. Wobei klar ist, Herr Schulz, wenn es einen neuen Dalai Lama geben wird, ob Mann, ob Frau, ob in der freien Welt oder ob in China. Es wird ihm auf jeden Fall schwerfallen oder ist vielleicht sogar unmöglich, in diese Fußstapfen zu treten oder diese Fußstapfen auszufüllen, die der jetzige, der 14. Dalai Lama ihm ihr hinterlässt, oder?
Auf jeden Fall, also allein schon deswegen, weil der jetzige Dalai Lama ja auch noch in dem Land geboren wurde. Aber vielleicht schafft das ja auch neue Perspektiven. Also vielleicht wird ja der Nachfolger, zumindest der aus der exil-tibetischen Sicht der Nachfolger ist, in den USA oder in der Schweiz geboren und hat eine ganz andere Perspektive auf die Dinge. Also ich würde mir ja ganz besonders in Bezug auf die tibetische Exilgemeinschaft, das ist jetzt weniger ein Thema hier gewesen, und auch in Bezug auf die tibetische Exilregierung etwas mehr Frischheit wünschen. Das ist an sich ein ziemlich verknöchertes Gebilde. Das ist jetzt aber auch nur eine schwache Hoffnung. Wir wissen nicht, was da in Zukunft passiert. Aber wenn sich da etwas Bewegung reintragen würde, wäre das ganz schön.
Ich glaube, ein wichtiger und auch ein hoffnungsvoller Impuls, den ich zumindest mit Blick auf Deutschland beobachte, ist in der Tat, dass unterschiedliche Gruppierungen zusammenkommen, beispielsweise Aktivisten, Vertreterinnen, Vertreter, die sich für Xinjiang engagieren, für Hongkong und für Tibet und sozusagen größere Fragestellungen finden, also Schutz eben von Minderheiten, Menschenrechte, Meinungsfreiheit. Ich glaube, wenn das gelingen würde, auch sozusagen neue Allianzen zu bilden unter größeren Herausforderungen, dann könnte man sicherlich auch die deutsche oder europäische Zivilgesellschaft dafür mobilisieren. Das wäre, glaube ich, ein hoffnungsvoller Impuls für die Zukunft.
Und dann gehen wir so aus dieser Sendung hoffnungsvoll. Vielen Dank. 90 Jahre Dalai Lama, was bleibt vom Traum vom freien Tibet? Das war heute unser Thema und es haben diskutiert die Sinologin Christin Schiekupfer von der Universität Trier, der Journalist Oliver Schulz und Wolfgang Grader von der Tibet-Initiative Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Riesel.